Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Mehr als 2 Milliarden Christen in aller Welt feierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Auferstehung Christi. Wie dieses wichtige christliche Fest konkret gefeiert wird, ist der rote Faden der heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Mario Galgano. Doch bevor wir die Osterfeierlichkeiten auf der Welt betrachten, hören wir das Aktuelle in der Weltkirche. Heute mit Silke Schmidt.
Die katholischen Bischöfe von Simbabwe haben vor einem blutigen Massenaufstand gewarnt, sollte Präsident Robert Mugabe weiterhin demokratische Reformen verhindern. Simbabwe brauche eine neue Verfassung, heißt es in der Erklärung der Bischöfe. Die katholische Kirche in Mexiko hat eine Volksabstimmung zum Thema Abtreibung angeregt. Bischof Carlos Aguiaretes dankte dem Premierminister für seine Stellungnahme zugunsten des Lebensschutzes. Die deutschen Bischöfe sprechen bei ihrer Frühjahrsvollversammlung über Sparprogramme in den Bistümern, aber auch über Familienpolitik.
Trotz Regierungskrise feierte die Ukraine in diesem Jahr ein ganz besonderes Osterfest. Katholiken und Orthodoxe bejubelten die Auferstehung Christi am selben Sonntag. Das kommt rund alle 4 Jahre vor, weil die beiden christlichen Kirchen einen anderen Kalender befolgen. Die griechisch-katholische Kirche in der Ukraine, die byzantinisch feiert, aber mit Rom verbunden ist, kennt alte Traditionen. Das erzählt uns Oksana Kuschnirezka. Sie ist Sozialwissenschaftlerin aus der westukrainischen Stadt Lemberg oder auf ukrainisch Lviv.
So wie Weihnachten für katholische und evangelische Christen der ganzen Welt das wichtigste Ereignis des Jahres ist, feiert man in der Ukraine Ostern als herausragendes Fest des gesamten Kirchenjahres. Ostern ist das Ende der Fastenzeit. Zum Ostern bereiten sich Gläubige nicht sich selbst vor. Es wird immer alles gepusst. Die Woche vor dem Ostersonntag wird auch deshalb saubere Woche genannt. Sauberen Donnerstag finden sich einen besonderen Gottesdienst statt, in dem 12 Evangelien gelesen werden. Dieser Gottesdienst ist eine Erinnerung an die heilige Abendessen. Die Hauptidee der Gottesdienste am Freitag ist das Leiden und die Tote von Jesus Christus. Am sauberen Donnerstag werden die Ostereier gefärbt, auch Pissenke genannt. Warum Eier? Weil das Ei ist das Symbol der Geburt und auch eine Quelle des Lebens. Die Eier werden nicht nur koloriert, sondern auch mit christlichen Figuren und Symbolen geschmückt. Die Eier werden entgegen deutschen Brauchtums nicht versteckt und gesucht, aber einfach als Geschenke wie Zeichen des Friedens und Liebe an jeden Bekannten und Verwandten überreicht. Während der Osterfeiertage ist das Backen des traditionellen Osterkuchens oder Osterbrot. Das Brot wird in einer stille, liebvolle und gut gelaunte Atmosphäre vorbereitet und gebackt. Traditionell nimmt man Osterbrot, Ostereier, Quark, Salz, Wurst, Schinken und andere Osteressen in einem Osterkorb in die Kirche, um sie zu segnen lassen. Will man den gesamten Gottesdienst durchhalten, benötigen wir Stehvermögen. Der Gottesdienst dauert bis zu 3,5 Stunden. Trotzdem wird in der Kirche eine feierliche Atmosphäre spürbar.
In Uruguay war einiges los im vergangenen Jahr. Die Wirtschaftskrise in Argentinien führte zum Ausbleiben der Touristen und zu einem Sturm auf die Banken. Umstände wie diesen stürzten Uruguay letztes Jahr in eine schwere Krise. Pater Otto Brandt ist seit über 45 Jahren in diesem kleinen südamerikanischen Land.
In Uruguay haben sich weder Osterbräuche noch sonst irgendetwas Außergewöhnliches um das Osterfest herum entwickelt. denn es ist ein laizistisches kleines Land mit 3 Millionen Einwohnern und die Menschen, die hier leben, waren auch nicht sehr kreativ in all dem. Außerdem wurde natürlich alles Religiöse ausgeschaltet, und zwar in einer Zeit, in der man den Laizismus eingeführt hat und man hat die ganzen Seelsorger, alle Ordensleute und das hat man vertrieben. Und so war Uruguay lange Zeit ohne irgendeine Leitung, Führung oder auch eine Verteidigung ihres Glaubens. Das ist eigentlich nur die Karwoche. Die wird hier noch nach alter Sitte von den alten Einwanderern besonders gefeiert mit dem Besuch von 7 Kirchen. Damals in seiner Zeit der italienische Heilige Philipp Neri eingeführt hat. Aber am Osterfest selbst, die Stadt ist wie ausgestorben, denn die Leute gehen alle hinaus auf das Land, an den Strand. Der Laizismus hat für religiöse Begriffe wie Osterfest und Weihnachtsfest andere Begriffe eingesetzt. Weihnachten ist das Fest der Familie, Ostern, das ist das Fest des Tourismus. Die Karwoche nennt sich hier Semana de Turismo, das heißt also die Touristenwoche. Sie nennt sich auch Semana de Cerveza, das heißt die Woche zum Bier trinken, wo sonst ist dann für den Ostersonntag selbst, da hat man gar keinen anderen Namen. Das heißt, es ist einfach Domingo de la Semana de Turismo, der Sonntag der Touristenwoche.
In Australien soll es den Brauch geben, dass verlobte Paare an Ostern fließendes Wasser aus einem Bach schöpfen und es bis zum Hochzeitstag aufbewahren. Bevor sie zur Kirche gehen, besprengen sie sich gegenseitig damit. Sie hoffen, dass dies ihrer Ehe Glück bringt. Wie ist es aber konkret an Ostern in Australien? Natalie Gordon ist Gemeindereferentin der deutschsprachigen Gemeinschaft in Sydney.
So, eigentlich nicht so ganz anders wie in Europa, muss ich sagen. Das ist ja von der Liturgie her ist ganz normal. Aber was ganz anders hier ist halt das Wetter und das Jahreszeit. Und das ist ja irgendwie prägend, auch die Kirchenzeit, weil es ist ja ein ganz anderes Gefühl. Das ist jetzt nicht Frühling bei uns in Australien, und wird ja langsam kälter anstatt wärmer. Selbst habe ich das Ostern-Gefühl nie verstanden, außer wenn ich in Deutschland gewohnt habe, damals in 1999. Ganz normal haben wir Ostereiern, natürlich, aber das ist gar nicht so richtig verstanden, warum Ostereiern eigentlich da sind. Aber hier ist es eigentlich wie ein Werbetag halt, was auch ganz enttäuschend war in diesem Jahr. Die Geschäfte haben schon 4 Wochen nach Weihnachten Ostereiern zu verkaufen gehabt. Ganz traditionell, also von der Kirche her, sind auf diesen Kreuzwege, das ist normalerweise draußen gemacht, weil das Wetter noch okay ist. Also seitdem, dass ich für die deutsche Gemeinde in Sydney gearbeitet habe, habe ich das jetzt ganz anders verstanden. Und es ist eigentlich für mich jetzt eine Zeit der neuer Liebe, neuer Hoffnung, neues Leben. Und ich freue mich immer, wenn ich auch mit meinen Eltern hier in einer kleinen Stadt in Australien wieder treffen kann. Und mit meinem Opa, ich freue mich auch wegen der Kirche da haben. Es waren zum Beispiel in die Dominikanengemeinden besonders, weil die Dominikanen feste Verbindung mit 7 Inseln haben, viele Leute eigentlich Geld gespendet für die Leute da oben in den Solomon-Inseln. Und es hat auch Australien eigentlich betroffen. Wir hatten auch hier eine Tsunami-Warnung gehabt. Das war erstmal ein Schock für allen. Ich hoffe, dass es die Leute jetzt ihre Osterleid irgendwie zusammengebracht haben und auch irgendwie neue Hoffnungen dann kriegen können.
Was machen die Christen in Malaysia an Ostern? Das haben wir dem katholischen Priester Johannes Rotermann in Petaling Jaya gefragt.
Fast alle Leute am Strand sind jetzt. und trotzdem hatten wir auch noch Gründonnerstag, Karfreitag, natürlich haben wir auch Ostersonntag. Sonst ist das hier natürlich ein islamisches Land und es gibt ungefähr 5% Christen, die dann auch noch sich auf die verschiedenen Konfessionen verteilen. Aber die sind, soweit ich das von der katholischen Kirche sagen kann, sehr kräftig und spielen doch eine ganz gute Rolle mit, sodass also auch die christlichen Feiertage da wahrgenommen werden, aber nicht in der großen Öffentlichkeit. Da las ich in einer der großen Zeitungen hier, dass der Karfreitag ein ganz besonderer Tag gewesen ist. Nicht Ostern, von Ostern stand überhaupt nichts, aber der Karfreitag war deswegen ein besonderer Tag, weil die verschiedenen Religionen dort Feste hatten. Und zwar ist Malaysia gerade dadurch bestimmt, dass es viele Religionen gibt. Natürlich der Islam vor allem, das sind ungefähr 55%. Alle Malaien selbst, also die Stammeinwohner hier, sind Muslime und müssen Muslime sein. Aber die Leute chinesischer oder indischer Abstammung, die in den letzten Jahrhunderten hergekommen sind, sind großenteils eben ihrer Religion treu geblieben. Hindus, chinesische Buddhisten, Christen. Und wenn man in eine Kirche geht, sieht man eben auch nur Inder und Chinesen, mit aber gar keinen einzigen Malaien. Es waren zufällig 4 verschiedene Feste zusammengefallen. Einmal sowieso der Freitag, der für die Muslime ja gewissermaßen heilig ist und an dem sie in immer größerer Zahl übrigens in den letzten Jahren in die Moscheen gehen. Und dazu kam das Fest einer indischen Gottheit, die also dann in den indischen Tempeln verehrt wurde, der Lord Ganesha, bekannt mit diesem Elefantenkopf. Und die Chinesen hatten den Geburtstag der Göttin Quan Yin. Das ist die Göttin der Barmherzigkeit, die Göttin des Mitleids, die in den chinesischen Tempeln immer wieder angerufen wird. Und dann hatten die Christen zusätzlich noch Karfreitag. Also alles kam zusammen und wenn man zufällig in einer Straße wohnt, wo alle 4 Glaubensgemeinschaften ihre Gotteshäuser haben, dann war das ein buntes Gewimmel, da einige Kirchen, auch noch die Kreuzweg, der wohl von den Portugiesen übernommen worden ist. Muslime gratulieren eigentlich grundsätzlich nicht, weil es für sie eine Art Teilnahme am Götzendienst ist.
Im Blickfeld der Christenheit an Ostern das Grab Jesu. In Jerusalem verehren Christen seit den ersten Jahrhunderten einen bestimmten Ort als das authentische Grab Jesu, in der Grabeskirche oder auch Anastasis Auferstehungskirche. Diese Kirche ist in vielerlei Hinsicht einmalig. Insgesamt 6 Konfessionen teilen sich Anrechte in der verwinkelten Basilika. Das Miteinander der Kirchen an diesem zentralen christlichen Heiligtum allerdings ist kompliziert und nicht immer Beweis christlicher Nächstenliebe. Gabi Fröhlich hat sich in das liturgische Getümmel gestürzt und nachgefragt.
Wilde Kakophonie oder bereichernde Vielfalt, das Urteil über die Gebetszeiten in der Grabeskirche ist Geschmacks- oder Glaubenssache. Fakt ist, dass man in diesen Tagen manchmal sein eigenes Wort kaum verstehen kann, am heiligsten Ort der Christenheit. Die Ostertermine sämtlicher Kirchen fallen nämlich zusammen. 5 Ostkirchen und die westlichen Katholiken feiern gleichzeitig. Das Chaos scheint perfekt. In Wirklichkeit aber folgt die Liturgie einem ganz genauen Plan, der im sogenannten Status quo festgelegt ist. Franziskanerpater Athanasius Makora erklärt die Zusammenhänge.
Der Status quo stammt aus dem Jahre 1852. Der osmanische Sultan wollte damals als weltlicher Herrscher den Rangeleien der Kirchen um die heiligen Stätten ein Ende bereiten und entschied einfach, dass alles genauso zu bleiben habe, wie es zu diesem Zeitpunkt war.
Pech für die Franziskaner. Die hatten nämlich damals viele ihrer ursprünglichen Anrechte in der Basilika an die Griechen verloren. Der US-Amerikaner Makora ist bei seinem Orden für alle Angelegenheiten des Status quo zuständig. Keine leichte Aufgabe, denn in der kleinen Kapelle über dem Grab Jesu selbst zum Beispiel teilen 3 Konfessionen sich wenige Quadratmeter. Da kam es schon mal zu handfesten Auseinandersetzungen.
Here you can't be naive.
Hier darf man nicht naiv sein, meint Pater Athanasius und erzählt ein Beispiel.
Irenaeus, the deposed patriarch.
Der letzte griechische Patriarch, Irenaeus, wollte einmal unbedingt mit seiner Prozession durch unseren katholischen Teil rechts vom Grab ziehen. Wir haben ihm eine Ausnahmegenehmigung erteilt und das war von uns als Geste der Freundschaft und Harmonie gemeint. Die Reaktion von Irenaeus jedoch war ausgesprochen gewalttätig.
Irenaeus' reaction was extremely violent.
Der Patriarch forderte die Franziskaner auf, ihre Tür während der Prozession zu schließen, und die heilige Handlung endete in einer Schlägerei. Das ist mittlerweile allerdings 2,5 Jahre her, und seitdem ist es ruhig geblieben zwischen den Konfessionen in der Grabeskirche. Auch der neue griechische Patriarch Theophilos III. Legt Wert auf ein friedliches Miteinander.
Die Kooperation ist exzellent. Natürlich gibt es noch einzelne kleinere Meinungsverschiedenheiten, aber die bereiten keine größeren Probleme.
Nicht nur das. Theophilos schwört auch dem einstigen Anspruch der Griechen ab, alleiniger Herr über die Grabeskirche sein zu wollen.
Es ist sehr wichtig, dass alle Christen sich diese Kirche teilen, denn schließlich hat dieser heilige Ort eine universelle Bedeutung, nicht nur für die Christenheit, sondern für die ganze Welt.
Zu den Franziskanern, die regelmäßig am liturgischen Dienst in der Basilika teilnehmen, gehört der deutsche Pater Robert Jauch. Auch er stellt fest, was sein Orden schon lange als Direktive hat.
Es geht ja nicht darum, dass man sich hier in der ersten Position ergattert und die Regelungen, die getroffen sind, an die wir uns halten müssen, verhindern das eigentlich auch. Sondern es geht darum, dass wir uns zusammenfinden. Manchmal vielleicht auch zusammenraufen.
Bei diesem Zusammenraufen knirscht es naturgemäß manchmal im Getriebe. Und da, so Pater Robert, spielt auch die Mentalität eine gewisse Rolle. Dabei geht es nicht etwa um theologische Fragen. Stattdessen gibt es in der Grabeskirche so etwas wie eine Mietshausökumene. Man streitet über die Renovierung der Toiletten, auf die man sich nicht einigen kann, obwohl es den Franziskanern seit Jahrzehnten buchstäblich stinkt. Oder über den Notausgang, den die israelische Regierung vergeblich fordert. Der katholische Verhandlungsführer Pater Athanasius seinerseits ist der Ansicht, dass gerade das Problem Notausgang tatsächlich sehr schwer zu lösen sei.
Hinzu kommt, dass einige der anderen Konfessionen Angst haben, dass solch eine einschneidende Veränderung in der Kirche den Status quo verändern könnte. Der Status quo ist so etwas wie ein Ökosystem. Ändert man auch nur eine Kleinigkeit, dann zieht das einen ganzen Rattenschwanz an weiteren Veränderungen nach sich.
Manchmal gleichen die Verhandlungen in der Grabeskirche so einem arabischen Basar. Und auch die westlich geprägten Franziskaner haben das Handeln gelernt. Lernen müssen, sagt der Amerikaner Athanasius.
The others have asked us to remove it, and I said I'm willing to do it, but
die anderen haben uns gebeten, sie wegzutun. Aber ich habe gesagt, ich bin schon bereit dazu. Aber es gibt viele andere Dinge in der Kirche, die mir nicht gefallen. Und ich bin nicht bereit, immer nur einseitige Zugeständnisse zu machen. In dieser Region werden einem einseitige Gesten der Versöhnung gerne als Schwächen ausgelegt. Deshalb sollte jede Art von Rückzug verhandelt werden.
Unterdessen geht der Alltag in der Grabeskirche weiter mit seinem kunterbunten Durcheinander von Gottesdiensten und Prozessionen. Der deutsche Pater Robert Jauch gibt zu bedenken, immerhin ist dies der einzige Ort in der Welt, in dem solch ein Nebeneinander überhaupt möglich ist. Wer tolerant ist und dazu etwas Humor hat, kann dem Szenario auch viel Gutes abgewinnen.
Natürlich wird für manchen Griechen und manchen Armenier das Erklingen unserer wunderschönen Orgel ein gewisses Ärgernis sein. Aber es ist halt so aufgeteilt und wenn jeder sich an die Regeln hält, die vereinbart sind, dann ist es eigentlich auch nicht schwierig. Die Armenier zum Beispiel haben einen sehr starken, kräftigen Gesang, wenn die mit ihrer Prozession unterwegs sind. Manchmal hört man auch an 2, 3 verschiedenen Ecken irgendwelche Liturgien, Prozessionen, Gebetszeiten. Ach, der liebe Gott kriegt das schon alles wieder hin und auseinanderklamüsert sozusagen.
Das waren unsere Blicke auf die Osterfeierlichkeiten auf 4 Kontinente. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.